Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks am Samstag, dem 6. April. Am Mikrofon begrüßt Jakub Kukler. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche. Unser Gast ist heute Professor Waldemar Czachur, Universität Warschau. Guten Tag.
Guten Tag.
Die Schüler der Grundschulklassen 1 bis 3 bekommen zum ersten Mal seit dieser Woche keine Hausaufgaben mehr. Das kündigte die polnische Bildungsministerin Barbara Nowacka an. Zitat, es ist die Schule, die der Bildung dient. Das soll nicht zu Hause gemacht werden. Zitat Ende. Das sagte die Leiterin des Ministeriums. Insgesamt soll es nun deutlich weniger Hausaufgaben geben. Sie sind zwar kein Grundschullehrer, sondern eine Hochschulprofessorin. Professor, haben aber eigene Kinder und eine pädagogische Erfahrung. Ist es eine gute Richtung?
Das ist natürlich die Frage, was bedeutet deutlich weniger Hausaufgaben? Ich denke, die Schüler haben in den letzten Jahren tatsächlich in bestimmten Zeitpunkten zu viele Hausaufgaben bekommen. Aber eine Radikalisierung in dieser Richtung, dass die Schüler jetzt keine Hausaufgaben haben, ist auch keine vernünftige Lösung aus meiner Sicht. Nämlich, die Hausaufgaben dienen dazu nicht, um etwas Neues zu lernen, sondern das Gelernte, das, was die Schüler und Schülerinnen in der Schule erfahren haben, zu stabilisieren, zu aktivieren und zu üben. Und wenn dieser Teil der Bildung wegfällt, dann bedeutet das eine Belastung für die Lehrer und Lehrerinnen in der Schule. Und ich denke, das ist auch nicht das Ziel dieser kleinen Reform in der Schule. Ich bin auf jeden Fall kein Fan der Entscheidung, dass die Schüler und Schülerinnen keine Hausaufgaben bekommen sollen, denn, und das kommt jetzt das zweite Argument, was machen dann die Schülerinnen und Schüler am Nachmittag zu Hause? Wenn sie jetzt nicht verpflichtet sind, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen, auf spielerischer Ebene, wie auch immer, wenn sie das nicht machen, dann sitzen sie vor den Computern oder spielen mit ihren Handys, und das ist auch, das soll auch nicht das Ziel sein. Es geht darum, die Kinder zu entlasten, aber das bedeutet nicht, dass damit verbunden ist, dass die Kinder keine Aufgaben bekommen. Sie sollen vielleicht in einer anderen Form die Hausaufgaben bekommen, aber sicher nicht so, dass die Kinder jetzt keine Hausaufgaben haben, mehr Zeit haben, aber diese Zeit trotzdem dafür nutzen, um in einer virtuellen Welt zu handeln und nicht in der realen Welt mit den anderen Kindern zu spielen.
Geht es nach der Ministerin, sollten die Kinder in ihrer Freizeit, die entlasteten Schüler sollten in ihrer Freizeit den Hobbys nachgehen. Mal sehen, wie das funktioniert wird. Die polnische Schule, das polnische Schulwesen wird momentan umgebaut. In mehreren Jahren wird höchstwahrscheinlich ein Teil der heutigen Schüler an der Universität Warschau studieren. Freuen Sie sich schon?
Die Wirklichkeit, die Realität ändert sich sehr schnell und sehr radikal, und es auf dem Arbeitsmarkt werden andere Kompetenzen erwartet. Von daher, es ist so, wenn die Schulen reformiert werden, ohne Absprachen, ohne Konsultation mit den Leuten, die an Universitäten arbeiten, haben wir dann einen Schock in ein paar Jahren, und das soll auf jeden Fall vermieden werden. Wir verändern uns an den Universitäten auch, und das ist jetzt nicht nur an der Universität Warschau oder in Polen, sondern in ganz Europa. Es wird viel mehr Aufmerksamkeit darauf gelegt, nicht was die SchülerInnen wissen, sondern was sie können, und in diese Richtung, so gehe ich davon aus, will sich auch die polnische Schule reformieren. Es geht darum, bei dieser größeren Reform bestimmten Lehrplan zu entlasten, nämlich viele Experten gehen davon aus, dass die Schülerinnen in den polnischen Schulen zu viel Inhalte vermittelt bekommen, aber wenig Zeit haben, um ihre Kompetenzen, darunter auch Hobbys, zu entwickeln. Und wenn man diese Richtung geht, wenn man die polnischen Schulen diese Richtung reformieren will, und wenn man das, was wir kurz besprochen haben, nämlich die Hausaufgaben als Teil, ein kleines Teil dieser Reformen sieht, dann sehe ich das jetzt nicht als Problem. Als problematisch würde ich das sehen, wenn man kleine Teile reformiert, ohne das globale Ziel vor Augen zu haben. Aber das können wir noch heute schwer beurteilen, weil wir erstmal die ersten Steine auf dem Weg sehen und noch nicht das Ziel, wohin der Weg führen soll.
Bleiben wir bei jungen Menschen. Bildungsministerin appelliert um zügige Verordnung zu Zugang zur Pille danach. Die Forderung folgt auf das Veto von Präsident Andrzej Duda gegen eine Gesetzesänderung, die es Personen über 50 Jahren erlauben würde, ohne Rezept Notfallverhütungsmittel zu erhalten. Gesundheitsministerin Isabella Leszczyna plant nun die Pille danach mittels Verordnung ab dem 1. Mai durch ein von Apotheken ausgestelltes Rezept für über 15-Jährige zugänglich zu machen. Pille ohne Sexualkunde, kann das funktionieren oder anders gesagt, kann das gut funktionieren?
Man könnte es anders formulieren oder umgekehrt auf Ihre Frage antworten, nämlich deswegen, weil es keine Sexualkunde gibt, muss es eine Pille danach geben. Das ist jetzt eher ironisch gemeint. Zwei Sachen. Es ist Pille danach und es geht auch um eine ethische Frage einerseits. Andererseits, es geht um Sexualkunde. Also erstmal, ich denke, man muss auch klarstellen, es ist nicht so wie im Mittelalter, dass die polnischen SchülerInnen in den polnischen Schulen keine Ahnung vom Sex und Sexualkunde haben. Als solches funktioniert dieses Fach nicht, aber im Rahmen von bestimmten Fächern wird darüber ausführlich gesprochen. Und das hängt natürlich sehr viel von den Lehrenden ab, wie die SchülerInnen das auch vermittelt bekommen. Das ist auch eine der Aufgaben der Eltern. Ich betrachte dieses Gesetz über Notfallverhütungsmittel als Versuch der Liberalisierung der Situation, der rechtlichen Situation, die wir in Polen haben. Und ich denke auch, wie der polnische Präsident reagiert hat und wie er seine Entscheidung erklärt hat, hatte er auch Verständnis für die Situation der Frauen. Er argumentiert, dass es aber für Frauen, die 15 sind, ist das noch zu jung und natürlich dazu auch diese ethische Frage, diese moralische Frage. Aus diesem Grund hatte er das Gesetz nicht unterzeichnet. Aber wie gesagt, die polnische Regierung hat eine Lösung, nämlich das wird, wie Sie auch erklärt haben, es geht darum, dass ab dem 1. Mai diejenigen, die es brauchen, werden eine Möglichkeit bekommen, dass ein Apotheker ein Rezept ausstellt und auf der Grundlage dieses Rezepts dürfen dann die Frauen dieses Mittel erwerben. Aber nochmal zurück zu Ihrer Frage, Pille ohne Sexualkunde. Ich würde mich sehr freuen, wenn so ein Gesetz ein breiterer Konsens wäre. Aus innenpolitischen Gründen ist dieser Konsens nicht möglich und vielleicht ist diese Lösung, die die polnische Regierung vorgeschlagen hat, auch nicht unsinnig.
Bleiben wir noch bei ethischen und moralischen Fragen. Diese Woche ist der 19. Todestag von Johannes Paul II. Vergangen. Es war der erste nicht-italienische Papst seit 455 Jahren. Sein Pontifikat war unter anderem gekennzeichnet durch eine beispiellose Anzahl an Pilgerfahrten und Heiligsprechungen. Als Pilgerpapst bereiste er 104 Länder auf allen bewohnten Kontinenten. Seine Amtszeit von fast 27 Jahren war die drittlängste in der Geschichte der Kirche. In den letzten Jahren hat sich der Blick auf die katholische Kirche in Polen und auf den polnischen Papst sehr stark gewandelt. Welche Rolle spielt Johannes Paul II. In der polnischen Öffentlichkeit heute?
Tatsächlich hat sich der Blick auf die Kirche und vor allem auf den, wie Sie auch gesagt haben, auf den polnischen Papst sehr stark gewandelt.
So wird er bezeichnet in Polen.
Der polnische Papst, das ist die Bezeichnung, die hier gang und gäbe ist. Wenn man danach fragt, welche Rolle er jetzt in der polnischen Öffentlichkeit spielt, dann sind zwei Kriterien oder zwei Aspekte. Nämlich, dass es bei der Bewertung spielt die Generationsfrage. Also diejenigen, die ihn erlebt haben, ob das jetzt Leute im Alter von 50 plus haben, eine gewisse Zuneigung zu ihm, weil sie ihn nicht nur als einen Papst und nicht als Chef einer katholischen Kirche betrachten, also einer Institution, sondern auch als einen, der politisch klug gehandelt hat und unter anderem auch dazu, so wollen wir auch sehen, dazu beigetragen hat, dass Polen, dass die Wende, dass der Umbruch, politischer, gesellschaftlicher Umbruch in Polen und mitteleuropäischen Ländern möglich war. Also meine Generation und Generation meiner Eltern betrachten ihn nicht nur auf der Ebene als Chef einer katholischen Kirche, sondern auch als jemand, der politisch gehandelt hat und darüber hinaus als einer der bekanntesten Polen, gerade in einer Umbruchssituation, wo Polen so unter, kann man sagen, auch Armut, bestimmten wirtschaftlichen Missständen zu leiden hatte, hatte er das positive Bild von Polen nach außen getragen. Also das ist auch dafür, sind viele Polen ihm sehr dankbar. Aber die jüngere Generation, die Generation meiner Studierende, die betrachten ihn überhaupt nicht als, also ich müsste sagen, es eigentlich die Studierenden, mit denen ich gesprochen habe, und ich spreche sehr oft über ihn, betrachten ihn sehr skeptisch, auch sehr negativ. Und sein Gesicht, das Datum, die Uhrzeit, als er gestorben ist, nämlich 21:37 Uhr, ist ein fester Bestandteil von bestimmten Memes, ironischen Anspielungen und so weiter und so fort. Das, was auch Kirche als Institution in Polen durch eine Memorisierung gemacht hat, dass fast in vor jeder Kirche ein Denkmal von dem polnischen Papst steht, hat dazu beigetragen, dass die jungen Menschen übersattet sind. Also sie haben es tatsächlich satt. Es gibt auch im Polnischen ein Wort, was entstanden ist aus seinem Namen, Odianie Pawlicz, ein Wort aus der Jugendsprache, was eine vulgäre Bedeutung hat, was passiert hier, aber wirklich mit einem vulgären, fast aggressiven Unterton. Und das zeigt, wie sich in verbalen, aber auch in diesem humoristischen Bereich er etabliert hat als Gegenbeispiel und nicht wie in meiner Generation. Also das ist bei der Bewertung ist es immer Generationsfrage einerseits und natürlich auch die Weltanschauung. Also die linken Kräfte, die stark liberalen Kräfte, aber vor allem die linken Kräfte, die feministischen Kräfte, aber radikalisierten feministischen Kräfte sehen in dem Papst auch derjenigen, der Augen zugemacht hat für jeglichen Missbrauch in der katholischen Kirche. Und das trägt dazu bei, dass auch in dieser Hinsicht, so wie die Polen jetzt den Papst, den polnischen Papst betrachten, durchaus sehr gespalten sind. Also das, wie noch vor 20 Jahren bei allen möglichen wichtigen Entscheidungen in Polen, politischen Entscheidungen, die politische Kräfte, unabhängig davon, ob das jetzt die Linken in Polen regiert haben, die Mitte oder die Rechten, sie wussten, man ruft in Vatikan an, ich sage das vereinfacht, der Papst kommt, ein paar vernünftige Worte und die polnische Gesellschaft ist dann wieder entscheidungsbereit. Es ging um den Beitritt,
EU-Beitritt,
vor allem den EU-Beitritt. Er spielte eine in der Überzeugungsarbeit eine wichtige Rolle und in dieser Zeit haben die Sozialdemokraten in Polen regiert. Und trotzdem klappte diese Kooperation hier. Heute ist dieses Konsensfähige an Papst, dieses Verbindende nicht mehr da. Leider.
Mhm. Vor 19 Jahren ist Johannes Paul II. Gestorben und vor 75 Jahren wurde die NATO gegründet, der Nordatlantikpakt. Man hat an dieses Ereignis mit einem Treffen der Außenminister der 32 NATO-Mitgliedstaaten in Brüssel erinnert. Erstmals offiziell als Mitglied nahm Schweden mit seinem Außenminister an dem NATO-Gipfel teil. Ist die Mitgliedschaft der Schweden in der NATO ein Zeichen, dass sich Wladimir Putin mit seiner aggressiven Politik doch verrechnet hat? Mindestens zum Teil. Die Schweden haben doch ihre langjährige Neutralität aufgegeben.
In der Tat, das musste die Schweden sehr viel gekostet haben. Nämlich es geht nicht darum, dass ein Land dieser Organisation beitritt, sondern ein Land mit zu einer langjährigen Neutralität dieser Organisation, diesem Bündnis beitritt. Das zeigt die starke Determination, muss man sagen, nicht nur auf Seiten von NATO, sondern auf Seiten der skandinavischen Länder, weil mit Schweden hat auch Finnland diese Entscheidung getroffen, dass sie der NATO beitreten wollen. Also das bedeutet, wie stark musste das Gefühl der Bedrohung gewesen sein, dass diese Länder dieser Organisation, also NATO, beitreten. Zu der Frage, hat sich Putin mit seiner aggressiven Politik verrechnet? Sicher hat er das nicht einkalkuliert. Also das lesen wir auch in den unterschiedlichen russischen Analysen von oppositionellen politischen Kräften. Und für Polen bedeutet das, also das sind nur Vorteile aus dieser Situation. Nämlich einerseits ist der ganze Ostseeraum umgeben von den Ländern, die NATO-Mitglieder sind. Und Ostseeraum ist nicht unwichtig im Falle einer Spannung. Das ist der Punkt. Der zweite Punkt, auch im europäischen Raum grenzt Russland nur mit den Ländern, die auch Mitglieder, NATO-Mitglieder sind. Also das bedeutet, dass für Polen, das so östlich liegendes Land, diese Aspekte, die Sicherheit Polens und auch die Verteidigungsstrategien, also vor allem die Sicherheit Polens sehr stärkt und natürlich auch Verteidigungsmöglichkeiten verstärkt. Das ist aus der polnischen Perspektive, kann man sagen, freut sich dieses Land, dass sich Putin mit seiner aggressiven Politik so verrechnet hat.
Jetzt lautet die große Frage, wer Nachfolger von Jens Stoltenberg wird. Den werden wir im Herbst kennenlernen. Höchstwahrscheinlich könnte es der holländische Premierminister Mark Rutte werden. Zeugt das davon, dass es im Rahmen des Paktes immer noch Mitglieder zweier Geschwindigkeiten oder besser gesagt zweier Wichtigkeiten gibt?
Ich würde das nicht sehen. Also der Krieg in der Ukraine und die Rolle, die den mitteleuropäischen Ländern jetzt beigemessen worden ist, ob das jetzt baltische Länder, die Stationierung von NATO-Gruppen in Polen, aber auch in Rumänien. Also das zeigt, wie sich die Qualität, aber die Quantität der NATO-Gruppen in dieser Region verstärkt hat und verbessert hat. Das würde ich jetzt nicht sehen. Das ist das Zeitfenster, Möglichkeitsfenster für Mitteleuropa, und Mitteleuropa nutzt das optimal aus. Natürlich, wenn Sie fragen, oder so habe ich jetzt Ihre Frage, Ihre Andeutung verstanden, warum jetzt nicht irgendwie ein Politiker aus dem mitteleuropäischen Land sollte NATO leiten. Wir wissen aber auch zugleich, dass es eventuell auch einen neuen Kommissar bzw. Kommissarin sein kann, der eben für Sicherheitsfragen und Verteidigung verantwortlich sein kann. Und es gibt auch viele Stimmen, dass diesen Posten eben jemand aus den Ländern Mitteleuropas bekommen sollte. Von daher sehe ich hier eher, wenn sich dieses Szenario real wird, dann sehe ich in dieser personalen Besatzung kein Ungleich.
Polen ist seit 25 Jahren Mitglied des Nordatlantikpaktes. Wir haben uns schon daran gewöhnt, dass wir mehr oder weniger aber doch sicher sind. Wie stark hat der Beitritt die Lage Polens verändert?
Radikal. Dort, wo Polen vor 25 Jahren gewesen war, man muss sagen, es hatte fast nur sowjetische oder russische Infrastruktur. Und in 90er Jahren hat man nach der Ideologie der Ende der Geschichte, hat man insgesamt in Europa wenig in diesem Bereich investiert, und Polen sowieso, weil es andere Bereiche wichtiger waren als die Armee. Polen wegen seiner Lage war für Polen wichtig, Mitglied zu sein, aber auch für das Bündnis war wichtig, dass Polen Mitglied dieses Bündnis ist wegen der Lage. Polen hat seine Armee radikal modernisiert, hat auch Gelder aufgestockt, die in den letzten 10 Jahren für diese Zwecke noch vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ausgegeben werden. Polen war noch vor dem Krieg in der Ukraine eines der Länder, das 2% Bruttoinlandprodukt ausgegeben hat für die Modernisierung, für die Ausstattung. Polen hat in den letzten Jahren unglaublich viel bei den Amerikanern eingekauft, Flugzeuge, Marine, aber auch aus anderen Ländern. Also diese Differenzierung hier spielte auch eine Rolle. Es kostet viel. Das spürt man auch in dem Land, das sieht man auch an dem Haushalt, aber wir sehen, dass dieser Weg notwendig ist.
Und der Krieg in der Ukraine zeigt, der russische Angriffskrieg zeigt, wofür das Geld gut gebrauchen werden könnte.
In der Tat, das ist jetzt, es geht vor allem um unsere europäische Sicherheit. Und wenn es ein katastrophale, fatale Szenarien in Erfüllung gehen sollten, dann würden sie eher in Polen anfangen. Und hier, dieses Land muss vorbereitet sein.
Schauen wir noch kurz auf deutsche Angelegenheiten. Ein Brandbrief von 5 sozialdemokratischen Historikern zum Regierungskurs in der Ukraine-Politik rüttelte die SPD auf. Die Gruppe um den Berliner Professor Heinrich August Winkler, eine wichtige Figur in der deutschen Wissenschaft, hatte die Ostpolitik von Olaf Scholz scharf kritisiert. Die Äußerung des Fraktionschefs Rolf Mützenich zum Einfrieren des Krieges bezeichneten die Historiker sogar als fatal. Ist die Kritik umso problematischer, da sie aus den eigenen Reihen kommt?
Man kann das auch so sehen. Ich habe diesen Brief eher anders verstanden. Eher als eine Legitimierung, als eine Unterstützung, oder der Brief sollte dem Scholz, sollte dem Bundeskanzler Scholz eher Mut geben, weil die Historiker, die Intellektuellen sehen, dass der Bundeskanzler angesichts der neuen Position von Emmanuel Macron, wo er sich, kann man sagen, also nicht radikalisiert, aber dann er offensichtlich, dass er dann mutiger wird in Bezug auf seine Strategie und Position gegenüber Russland, und sich Olaf Scholz wieder zurückhaltender verhält, betrachte ich diesen Brief als eine Fortsetzung der Aufarbeitung der Ostpolitik in der SPD und eine Stimme, sei wieder mutig, seien Sie wieder mutig, Herr Bundeskanzler, es ist wichtig auch für Deutschland, dass man hier radikal gegenüber oder hart gegenüber Russland vorgeht und nicht, dass man jetzt wieder einen Schritt zurück macht. Also ich betrachte diesen Brief als einen wichtigen Brief, der dann auch, will ich jetzt nicht sagen, wieder, also ich betrachte diesen Brief als eine wichtige politische, intellektuelle Legitimierung für die weiteren mutigen Schritte der Bundesregierung. Aber vielleicht haben diese Intellektuelle auch gesehen, dass man diese Debatte immer wieder eröffnen und anfangen und oder fortsetzen muss, weil es in der SPD ganz unten bei den Mitgliedern diese Ressentiments immer dass diese Ressentiments wach werden, um dem entgegenzuwirken, ist so ein Brief ein wichtiger, aus meiner Sicht ein wichtiger, notwendiger Schritt.
Professor Waldemar Czachor, Universität Warschau, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das waren die Themen der Woche. Das Gespräch finden Sie auch online unter auslandsdienst.pl. Jakub Kukla. Tschüss und auf Wiederhören. До свидания.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.